HR Info. Netzwelt.
Kaum hatte das Coronavirus das Licht der Welt erblickt, da blühten im Netz schon munter die Gerüchte und Verschwörungstheorien. Neben der Behauptung, das Virus sei aus einem Militärlabor entwichen, machen sich vor allem Mobilfunkgegner die Pandemie zu eigen und sie behaupten, der neue Mobilfunkstandard 5G sei schuld an dieser Misere. Parallel dazu bremst die Corona-Krise den dringend notwendigen Ausbau der Mobilfunknetze aus. Welche Folgen beide Aspekte haben, will ich in HR Info Netzwelt herausfinden. Mein Name ist Udo Langenohl. Wie schnell aus Verschwörungstheorien und Gerüchte handfeste Aktionen werden, zeigt die Corona-Krise in diesen Tagen. In Großbritannien brodelt, wie anderswo auch, die Gerüchteküche zu den Ursachen der Pandemie. Die Szene der Mobilfunkgegner macht nicht nur lautstark im Netz auf sich aufmerksam und fabuliert einen Zusammenhang zwischen Corona und dem Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G zusammen. Die selbsternannten Aktivisten schreiten nun auch zur Tat, wie Thomas Spickhofen aus dem Studio London berichtet.
Das ist einfach Unsinn, sagt Michael Gove, der Kabinettsminister.
That's just nonsense. Dangerous nonsense as well.
Gefährlicher Unsinn sogar. In Großbritannien brennen seit gut 2 Wochen Telefonmasten immer wieder. Der Grund sind Verschwörungstheorien, nach denen zwischen der Mobilfunktechnik 5G und der Ausbreitung des Coronavirus ein unmittelbarer Zusammenhang bestehen soll. 5G schwäche das Immunsystem und mache die Menschen so anfälliger für das Virus, heißt eine. Und eine andere, irgendwie werde das Virus durch die neue Technologie übertragen. Das ist doch vollständiger Müll, schimpft Stephen Powis, medizinischer Direktor des Gesundheitsdienstes NHS und derzeit eine der Hauptfiguren mitten in der Corona-Krise.
The 5G-Story is complete and utter rubbish. It's nonsense. It's the worst kind of fake news.
Das ist die schlimmste Art von Fake News. Tatsache ist, dass die Mobilfunknetze für uns alle absolut wichtig sind, zumal in einer Zeit, in der wir darum bitten, zu Hause zu bleiben und sich nicht mit Freunden und Verwandten zu treffen. Vor allem sind das aber auch die Netze, die von unseren Rettungsdiensten und dem Gesundheitspersonal benutzt werden.
Those are also the phone networks that are used by our emergency services and our health workers.
Auch über Ostern wurden wieder Masten beschädigt, 20 im ganzen Land, sagt die Polizei, von Schottland über England bis Wales. Meistens werden die Masten in Brand gesetzt. In Birmingham war einer betroffen, der die Kommunikation im nahegelegenen Krankenhaus mitversorgt. Der Klinikchef sagt, es ist schon herzzerreißend, dass Familien nicht ihre schwerkranken Angehörigen besuchen können. Jetzt wird auch noch der geringe Trost eines Anrufs oder Videochats bedroht. Genau so ist es, sagt auch NHS-Mediziner Stephen Powis.
I'm absolutely outraged, absolutely disgusted.
Ich bin sehr aufgebracht, ich bin angewidert davon, dass es Leute gibt, die die Infrastruktur beschädigen, die wir beim Kampf gegen diesen Notstand brauchen.
To respond to this health emergency.
Manchmal wird Feuer sogar an Masten gelegt, an denen noch gar keine 5G-Technologie installiert ist. Manchmal auch an Masten, die gar nicht dafür vorgesehen sind. Anschläge auf 5G-Masten hat es einem BBC-Bericht zufolge auch schon vor der Corona-Krise gegeben. Aber die Militanz hat zugenommen, erklärt Rory Seren-Jones, Technologieexperte des Senders.
Ich verfolge das jetzt seit gut einem Jahr. Da erschienen die ersten Gruppen auf Facebook, die gegen 5G agitierten. Das erschien erst alles ganz milde, aber in den letzten beiden Monaten, vor allem mit dieser völlig abwegigen Verbindung von 5G und dem Coronavirus, ist das in den sozialen Medien sehr populär geworden.
It is very popular, across social media.
Auf zahlreichen Social-Media-Plattformen rufen die Verschwörungstheoretiker dazu auf, die Masten in Brand zu setzen. Die Social-Media-Unternehmen haben versprochen, dagegen vorzugehen. Aber das scheint schwierig zu sein, sagt Technologiejournalist Rory Seren-Jones, angesichts der schieren Menge.
The social media companies say they're combating, but it appears they're finding it very difficult to cope with the sheer volume of it.
Die Täter der Brandanschläge konnte die Polizei bislang offenbar nicht dingfest machen. Berichte über Festnahmen gibt es jedenfalls keine.
Angst und Furcht in Teilen der Bevölkerung vor Mobilfunk und angeblich gefährlichen Strahlen. Seit Beginn der Massenkommunikation über Mobilfunk vor rund 25 Jahren ist das ein Thema. In dem Beitrag von Thomas Spickhofen aus Großbritannien haben wir erfahren, dass Mobilfunkgegner und Verschwörungsfreaks in der Corona-Krise ernst machen. Sendemasten werden in Brand gesetzt, Anlagen mutwillig zerstört, Stromversorgungsleitungen gekappt. Dahinter steht die Annahme, dass der neue Mobilfunkstandard 5G ursächlich ist für die Corona-Epidemie, dass die in den Augen der Gegner gefährliche Mikrowellenstrahlung der Sendemasten die Ausbreitung des Virus erst möglich gemacht hat. Diese Verschwörungstheorie macht selbst vor Politikern in Europa nicht Halt. Der Gedanke sickerte auch schon in Parlamente und sogar in offizielle politische Anfragen. Ich habe vor dieser Sendung mit Achim Neuhäuser vom Bundesamt für Strahlenschutz BFS gesprochen und ich habe ihn gefragt, landen auch bei Ihnen im BFS Anfragen, die 5G und Corona miteinander in Verbindung bringen?
Also natürlich haben wir davon gehört und natürlich gibt es auch Anfragen, insbesondere von Medien, wie das denn einzuschätzen sei, ob da was dran ist, aber immer mit der Vermutung, da ist nichts dran, weil es ja eben aus einer bestimmten Ecke kommt. Grundsätzlich kriegen wir ja auch von Bürgerinnen und Bürgern Anfragen seit Jahren, auch zum Thema Mobilfunk und auch vermehrt seitdem 5G Thema ist. Das sind allerdings dann eher besorgte Bürgerinnen und Bürger, die sich fragen, wie ist das mit dem Mobilfunkmast auf der Schule meiner Tochter? Wie ist das einzuschätzen, wenn ich WLAN in der Wohnung habe? Die ganz großen Verschwörungstheoretiker kommen auf uns eher nicht zu, weil sie offenbar schon wissen, was wir zu ihnen sagen, nämlich, dass es dort keinen Zusammenhang gibt.
Herr Neuhäuser, der Ausbau des Mobilfunks ist ja eng verknüpft mit jeder Menge Bürgerinitiativen, die wehren sich gegen Sendemasten, da gibt es Widerstand und Ablehnung, das ist an der Tagesordnung. Und immer geht es dabei um das Wort Strahlung, das ist ja schon fast so eine Art Kampfbegriff geworden. Und Begriffe wie elektromagnetische Felder, Wellen und Strahlung werden da bunt durcheinander gewürfelt. Versuchen wir doch mal, das so ein bisschen auseinanderzuhalten. Was ist eigentlich was, Herr Neuhäuser? Fangen wir mal an mit den elektromagnetischen Feldern.
Wenn man sich die Begriffe anschaut, dann werden da ganz viele Dinge synonym verwendet. Wenn man die jetzt nach ihren physikalischen Eigenschaften unterscheidet, ist das Feld erstmal das, was die räumliche Verteilung einer Kraftwirkung beschreibt, die auf elektrische Ladung und Ströme ausgeübt werden kann. Die Welle beschreibt die Ausbreitung eines zeitlich veränderlichen Feldes im Raum. Und die Strahlung ist eigentlich die Begrifflichkeit, die den Energietransport an sich beschreibt. Elektromagnetische Felder sind also Teil des elektromagnetischen Spektrums, beschreiben eigentlich den Teil zwischen den statischen elektrischen magnetischen Feldern und der Infrarotstrahlung. Und beim Mobilfunk werden eben hochfrequente elektromagnetische Felder genutzt, um Sprache und Bilder zu übertragen.
Gepulste Strahlung ist ja auch so ein Buzzword. Das findet sich immer wieder in den Diskussionen, wenn es um neue Masten, auch um 5G geht. Allerlei Zipperlein werden der gepulsten Strahlung zugeschrieben. Dauermüdigkeit, Schlaflosigkeit, Lernschwäche bei Kindern. Wo ist denn der Unterschied zwischen analogen und digitalen Hochfrequenzsignalen?
Also digitale Mobilfunk ist eigentlich der Standard, seitdem es den GSM-Standard, also 2G, gibt. Vorher, vor dem Jahr 2000, gab es auch das A, das B, das C-Netz. Das sagt vielleicht einigen noch was. Das waren analoge Verfahren. Der GSM-Standard ist gepulst. Das heißt, er nutzt ein sogenanntes Zeitschlitzverfahren. Das wird eben deswegen gemacht, damit mehrere Nutzer gleichzeitig eine Basisstation nutzen können. Also vulgo mehrere Leute gleichzeitig telefonieren können. Wenn gepulste Funkwellen in Anwendung gebracht werden, bei Handys, bei schnurlosen Telefonen, wie man sie von zu Hause kennt, bei Bluetooth oder auch bei WLAN, das sind durch kurze Pausen unterbrochene Schwingungspakete, die sich im Körper allerdings genauso ausbreiten wie eine kontinuierliche Welle der gleichen Frequenz. Da gibt es also rein physikalisch keinen Unterschied. In der Diskussion um diese Pulswellen geht es immer um die Frage, ob der langsamere Rhythmus vom Körper stärker wahrgenommen wird und das zu Resonanzen führt, also ob da irgendwie Schädigungen des menschlichen Organismus entstehen können. Da sind die Erkenntnisse von uns, also dem Bundesamt für Strahlenschutz, aber auch von anderen in Studien, dass es keinen Unterschied macht. Also nicht thermische Wirkungsmechanismen können da bisher nicht belegt werden. Nicht thermisch bedeutet einfach, das, was ja nachgewiesen ist, ist, der Körper kann sich erwärmen, dadurch, dass er Energie aufnimmt. Das ist eine Wirkung, die ist klar belegt für den Mobilfunk. Alles andere ist eben nicht wissenschaftlich bewiesen.
Herr Neuhäuser, mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern lässt sich Gewebe erwärmen. Sie haben es schon erwähnt, in der Medizin, in der Physiotherapie wird das ja seit Jahrzehnten erfolgreich genutzt. Und neben dieser Erwärmung könnten die Sendesignale auch Krebs auslösen, Gehirne erweichen, Kinder verstrahlen. Das alles sind Zitate einschlägiger Einträge in den sozialen Medien aus den vergangenen Tagen. Das ist Thema Ja, in zahllosen YouTube-Videos, die gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona das Netz überschwemmen. Ich formuliere es jetzt mal ganz platt. Haben die Leute, die diese Videos machen und die, die sich das angucken und das alles glauben, vielleicht allesamt eine Schraube locker?
Na, das würden wir auf jeden Fall nicht so formulieren. Aber was man schon sagen kann, ist, dass das meistens darauf zurückgeht, dass die sich sehr einseitig informieren, die Leute, die solche Meinungen auch insbesondere ja transportieren. Und wir hätten ja als Bundesamt für Strahlenschutz auch nicht so viel Forschung initiiert, wenn es nicht immer wieder einzelne Hinweise zu neuen Theorien oder Erkenntnissen geben würde. Jede Studie hat ja eine bestimmte Einzelfrage, die sie versucht zu beantworten, eine Hypothese. Und dann geht es ja sehr stark darum, wie baue ich meine Studie auf, wie ist mein Studiendesign. Und beispielsweise, wenn ich eine kleine Gruppe wähle oder eine bestimmte Vorerkrankung irgendwie nutze oder sowas, dann ist ein Ergebnis, vielleicht auch ein gewünschtes Ergebnis, wahrscheinlicher, als wenn ich ganz offen an so eine Thematik rangehe. Ist jetzt nur ein Beispiel, um das mal ein bisschen klar zu machen. Und die Frage ist, ob diese Einzelergebnisse wissenschaftlich belastbar sind und ob sich in der Gesamtschau aller aussagekräftigen Studien dann ebenfalls dieser Kausalzusammenhang zeigt. Und das ist einfach bisher nicht der Fall. Und das ist genau der Grund, warum die Erwärmung, also der thermische Effekt, die einzige nachgewiesene Wirkung des Mobilfunks ist. Und davor schützen uns die geltenden Grenzwerte.
Herr Neuhäuser, was raten Sie denn Bürgern, die aktuell jetzt im Netz über die massenhaft verbreitete Verschwörung aus 5G, Mobilfunk und Corona-Pandemie stolpern? Wo, wie können die sich sachlich anhand valider Fakten informieren?
Das ist halt ein komplexes Thema und das ist immer schwierig. Am Ende ist die wichtigste Empfehlung, sich nicht an Einzelmeinungen zu orientieren, sondern sich breit zu informieren. Die Gesamtschau ist das, was am Ende ja auch uns zu einer gewissen Meinung kommen lässt. Das heißt, es gibt viele tausend Studien, die kann man sich nicht alle angucken. Dann gibt es natürlich uns als Bundesamt für Strahlenschutz mit Informationen. Es gibt das Bundesumweltministerium, die Strahlenschutzkommission. Grundsätzlich sollte man sich eben immer sehr genau ansehen, wer kommuniziert da, wo kommen die Informationen her, wie sind die aber auch belegt. Also was gibt es auch für Kriterien, die die Argumentation stützen. Und das ist tatsächlich bei einer komplexen Thematik eben auch nicht einfach. Nur man sollte sich nicht eben dem anheimgeben, was man als erstes irgendwo im Netz findet, ohne zu wissen, wer da eigentlich spricht.
Achim Neuhäuser vom Bundesamt für Strahlenschutz, vielen Dank für das Gespräch.
HR Info, Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt. Der Ausbau des Mobilfunknetzes, das neue Netz 5G und die Corona-Krise, das ist unser Thema heute. Hessen engagiert sich mit viel Geld und Manpower, um die weißen Lücken im Mobilfunknetz zu schließen. Ich habe vor dieser Sendung mit der Staatsministerin für digitale Strategie und Entwicklung, Christina Sinemus, gesprochen. Und ich habe sie gefragt, Frau Sinemus, welchen Stellenwert hat eine funktionierende mobile Kommunikation in Corona-Zeiten für Sie, für die Bürger, für das Land?
Also für uns als Digitalministerium ist natürlich genau dieses, die Stabilität der Netze in gerade den Corona-Zeiten extrem wichtig. Und das ist auch eine unserer vordersten Aufgaben. Das war im Übrigen schon für mich eine der ersten Ziele mit der Übernahme dieses Amtes, dass wir einen spürbaren Nutzen der Digitalisierung für den Menschen schaffen wollen. Und das ist gerade und auch in den Zeiten von Corona natürlich extrem wichtig. Sie haben ja selber gerade schon darauf hingewiesen, der zentrale Schwerpunkt, auf dem dann auch alles funktionieren muss, ist die digitale Infrastruktur. Und das ist die Basis, um dann, sei es Breitband, Mobilfunk oder auch andere digitale Anwendungsmöglichkeiten überhaupt möglich zu machen. Und deswegen ist aus meiner Sicht die digitale Infrastruktur gerade in Krisenzeiten der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält und der die Basis ist für jegliche Anwendung, sei es das Homeoffice, sei es die Telemedizin, sei es Videokonferenzen.
Frau Ministerin, es gibt immer noch weiße Flecken bei der Mobilfunkversorgung in Hessen. Wann werden die geschlossen sein? Lässt sich das irgendwie abschätzen?
Also ich sag mal, wir haben als erstes Bundesland tatsächlich hier die digitale Infrastruktur insoweit anders organisiert, als dass bei uns der Ausbau und die Regulation zusammenläuft und wir das hier im Digitalministerium bündeln und mit dieser Bündelung auch eine ganz klare Fokussierung und auch ein schnelleres Vorantreiben des Themas Breitband erzielen können. Sie haben nach den weißen Flecken gefragt. Und diese weißen Flecken möchten wir mit einem eigenen Mobilfunkprogramm aufschließen, indem wir bereits letztes Jahr 50 Millionen eingestellt haben, um ein Förderprogramm auf den Weg zu bringen, was 300 weiße Flecken, insbesondere im ländlichen Raum in Hessen, schließen soll. Dieses Förderprogramm liegt aktuell zur Notifizierung in der EU vor und wir gehen davon aus, es wird sich jetzt ein bisschen durch Corona verzögern, aber wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte auch mit tatsächlichen Förderungen dieser weißen Flecken beginnen können. Das heißt, dort, wo die Mobilfunkunternehmen nicht eigenwirtschaftlich investieren wollen, werden wir als Land investieren.
Sie betonen ja, Frau Sinemus, immer wieder, wie wichtig Ihnen in diesem Zusammenhang der Dialog mit den Bürgern ist, aber auch mit den Kommunen vor Ort. Wie setzen Sie das um? Wie machen Sie das?
Wir haben einerseits ein dezentrales Beratungsnetzwerk über unser Breitbandbüro geschaffen. Das heißt, wir haben in den Regionen, in den Landkreisen einzelne Breitbandberater, die ganz eng an unser Haus angebunden sind, sodass ich sozusagen über diese dezentrale Netzwerk auch einen direkten Kommunikationsweg in die Kommunen habe. Das Zweite ist, dass wir auch in der direkten Kommunikation auch mit den unterschiedlichen Verbänden, Städte, Gemeindetag, Landräte und Ähnlichen sind, um hier vor Ort sie zu unterstützen, schnellstmöglich die Mobil- und Breitbandaktivitäten umzusetzen. Und wir sind auch als, ja, ich sag mal, geschätzter direkter Kommunikationspartner, insbesondere im letzten Jahr mit der Übergabe von verschiedenen Beträgen als LOI zum Ausbau des Breit- und Mobilfunkpaktes sozusagen vor Ort gewesen. Das sind die kommunalen, also wir unterstützen die Kommunen, wir optimieren die Verfahren. Wir sind auch dabei, alternative Verlegemethoden und vor allen Dingen auch mit Fördermitteln zu unterstützen. Das bekommen wir auch zurückgekoppelt, dass hier das von den Kommunen auch so gesehen wird. Ich habe beispielsweise letzte Woche mit einem Bürgermeister telefoniert im Landkreis Fulda, der sagte, also seit die Bündelungsfunktion im Digitalministerium ist, sehen wir, dass die Kommunen da auch unterstützen, anders und schneller vorankommen. Das Zweite ist das Thema mit den Bürgerinnen und Bürgern auch in den Dialog zu kommen. Wir haben letztes Jahr ein Dialogmodell aufgelegt und haben im Zusammenhang mit der 5G-Ausbau in Kooperation mit der Digitalstadt Darmstadt einen Bürgerdialog durchgeführt, der für uns so ein bisschen Role Model auch sein wird, um in den Dialog über digitale Infrastruktur dieses Jahr auch mit den Kommunen, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gehen.
Ich kann mir vorstellen, Frau Ministerin, solche Termine sind kein Zuckerschlecken. Da geht es ja gerne mal hoch her. Da wird es ja oft ziemlich emotional.
Ich möchte, um das mal ganz deutlich zu machen, ich möchte keine Akzeptanz, sondern ich möchte Transparenz. Aus meiner Sicht ist es besonders wichtig, dass wir das, was wir tun, transparent machen und dass wir für den Ausbau der digitalen Infrastruktur hier in Hessen stehen. Auch ich dafür stehe, das ist kein Geheimnis und das sage ich auch. Trotzdem ist es auch meine Aufgabe, zuzuhören. Zu hören, wenn jemand Sorgen und Ängste hat und dann auch darauf einzugehen und zu versuchen, miteinander in den Dialog zu gehen. Es ist nicht Akzeptanzbeschaffung, es ist transparent machen und den Dialog zu pflegen.
Die hessische Staatsministerin für digitale Strategie und Entwicklung, Christina Sinemus, vielen Dank fürs Gespräch. Die Ministerin hat es eben betont, es geht nicht darum, Akzeptanz zu schaffen, sondern um Transparenz und darum, den Dialog zu pflegen. Was passieren kann, wenn dieser Dialog abgelehnt wird, wenn Gegner des Mobilfunkausbaus und 5G-Aktivisten, die einen Zusammenhang zwischen der Corona-Epidemie und dem 5G-Netz herstellen, sich im Netz gegenseitig hochschaukeln, das zeigt der Beitrag von Alexander Göbel aus Holland.
Almere in der Nähe von Amsterdam. Auf dem Hafengelände brennt ein Mobilfunkmast. Meterhohe Flammen stechen aus dem Metallgerüst. Die Feuerwehr reagiert schnell. Die aufwendige Löschaktion wird gefilmt und auf Twitter verbreitet, mit dem Hinweis, es handle sich sehr wahrscheinlich um Brandstiftung. Tatsächlich ist es der 9. Mobilfunkmast binnen weniger Tage, der in den Niederlanden durch Feuer schwer beschädigt wird. Auch in Almere war der Mast für den neuen Mobilfunkstandard 5G vorgesehen. Und wie bei allen anderen, die in den Niederlanden, aber auch in Großbritannien und sogar Neuseeland abgefackelt wurden, haben Unbekannte auch in Almere deutliche Anti-5G-Slogans auf die Sendebox der Anlage gesprayt. Brandstiftung aus Angst vor gesundheitsschädlicher Strahlung. Das ist die Vermutung der Monet-Gruppe, die gemeinsam mit der niederländischen Regierung den 5G-Ausbau für die Netzbetreiber KPN, T-Mobile und Vodafone-Ziggo koordiniert. Die niederländische Tageszeitung De Telegraaf zitiert Rob Bongelaar, den Direktor von Monet. Er sagt, das 5G-Netz werde zum Beispiel für Krankenhäuser und Pflegeheime dringend benötigt. Die Schäden beziffert Bongelaar auf mehrere 10.000 Euro. Viel schlimmer sei aber, dass Zelltürme, die auch 3G- und 4G-Netze bedienten, durch die Anschläge vorübergehend ausfielen und es im Umkreis von 5 Kilometern dann keine Mobilfunkabdeckung gebe. Das habe besonders schwere Folgen, etwa wenn der Notruf 112 vorübergehend nicht erreichbar sei. Die niederländische Einheit für Terrorismusbekämpfung NCTV hat die Ermittlungen aufgenommen und spricht bei den Vorfällen von einer besorgniserregenden Entwicklung. Die NCTV hat bereits im vergangenen Jahr festgestellt, auch in den Niederlanden nimmt der Protest gegen Mobilfunktürme zu, auch wegen der schrittweisen Einführung von 5G. Lange, so die Behörde, sei es bei Demonstrationen geblieben. Sabotage wie rund um Ostern sei ein neues Phänomen, buchstäblich befeuert von Verschwörungstheorien. Die gehen laut Recherchen der Technikzeitschrift Wired auf einen belgischen Arzt namens Chris van Kerkhoven zurück. Van Kerkhoven hatte im Januar in der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws behauptet, es gebe einen Zusammenhang zwischen den Corona-Toten im chinesischen Wuhan und den rund um die Stadt installierten 5G-Masten. Van Kerkhovens medizinisch unbegründete Vermutung, der neue Mobilfunkstandard befördere Covid-19, war in der Welt und ging viral. Zwar nahm die belgische Zeitung das Interview mit dem Arzt schnell aus dem Netz, doch die Debatte hatte sich längst auf YouTube und in anderen sozialen Medien verbreitet und auch über Prominente immer weiter verstärkt. In bestimmten Kreisen gilt 5G mittlerweile sogar als künstlich hergestellte Biowaffe. 5G als Corona-Verstärker, Wasser auf die Mühlen einer seit Jahren relativ lauten Anti-Mobilfunk-Bewegung in den Niederlanden, die nach Angaben der niederländischen Einheit für Terrorismusbekämpfung NCTV mit Gruppen in Deutschland oder Großbritannien vergleichbar ist und mit dem 5G-Ausbau an Fahrt aufnimmt. Auch wenn die Niederlande den neuen Mobilfunkstandard bislang nur in kleinen Schritten vorantreiben.
Alexander Göbel mit Beispielen aus Holland, die zeigen, wie militant die Szene der Mobilfunkgegner mittlerweile geworden ist und wie schnell in kritischen Situationen wie der Corona-Krise absurde Verschwörungstheorien in Gewalt und Terrorakte umschlagen. Georg Matzner ist Referatsleiter im Hessischen Ministerium für digitale Strategie und Entwicklung und er ist zuständig für den Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur in Hessen. Das tut auch Not, denn auch in Hessen gibt es immer noch weiße Flecken in der Mobilfunkversorgung und die müssen geschlossen werden. Ich habe ihn gefragt, woran es denn im Moment hapert, denn der Ausbau, der ist so ein bisschen ins Stocken geraten und ein Thema dabei sind Tiefbaufirmen ausgerechnet.
Bei einem Mobilfunknetz denkt man ja zunächst mal an Funkanwendungen und denkt nicht an den Tiefbau. Aber alle Mobilfunknetze basieren auf Netzstrukturen, die nur zum Teil funkbasiert sind. Und man nennt das, der Teil, der funkbasiert ist, das funkbasierte Zugangsnetz. Und das ist das Netz, wo das Endgerät des Nutzers, also ihr Smartphone, auf den Sendemast zugreift, der sogenannten Basisstation. Und von diesen Basisstationen gibt es eine Vielzahl, das sind allein in Hessen 6.000. Und von der Basisstation aus geht es dann über das Transportnetz auf das Kernnetz. Und in 5G muss dieses Transportnetz in Glasfaser ausgebaut sein. Im Kernnetz wiederum, das kann man sich als Rechenzentrum vorstellen, hier erfolgt die Steuerung der Kommunikation. Das heißt zum Beispiel der Aufbau und die Beendigung von Verbindungen. Im Kernnetz werden aber auch die kundenbezogenen Daten vorgehalten. Und das Kernnetz hat auch eine ganz wichtige Funktion. Es verbindet das Mobilfunknetz mit dem Internet, beispielsweise wenn ich eine WhatsApp-Nachricht versenden will.
Mit dem Mobilfunkpakt sollen in den nächsten Jahren 800 neue Masten, 4000 Modernisierungen und bis zu 300 Masten bzw. Mobilfunkstationen für letzte weiße Flecken realisiert werden. Das ist sehr ambitioniert, wenn parallel dazu ja auch noch das 5G-Netz an den Start gebracht werden soll. Herr Matzner, sind die Ziele überhaupt noch zu halten?
Da muss man ganz klar sagen, dass diese Zielerreichung kein Selbstläufer ist. Und wenn man das schaffen will und wir das in Hessen schaffen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass alle vor Ort, insbesondere in den Kommunen, zusammenarbeiten. Das heißt, die Kommune, die Unternehmen und auch das Land.
Im Moment gibt es Streit zwischen Kommunen und dem Bund, was Förderung und was die Einbindung angeht. Das Ministerium von Andreas Scheuer in Berlin will die Fördergelder dem Betreiber geben, der am jeweiligen Standort den geringsten Förderbedarf anmeldet. Die Netzbetreiber sagen, das ist eine schlechte Idee, das finden wir nicht gut, gibt das Geld lieber den Kommunen. Wie verhält sich denn Hessen in diesem Kontext?
Grundsätzlich muss man sagen, ist beides möglich. Die Förderung der Kommunen im Betreibermodell und die Förderung der Unternehmen im Wirtschaftlichkeitslückenmodell. Wir haben mit beiden Modellen eine große Erfahrung und sind da auch sehr erfolgreich, beispielsweise im Festnetzausbau. Da läuft das sehr gut. Beim Mobilfunkausbau ist wichtig, dass die Zusammenarbeit Hand in Hand erfolgt. Das heißt, der Staat muss mit den Kommunen und mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und den Bürger muss man auch mitnehmen, sonst kriegt man die Akzeptanz vor Ort nicht hin. Und wie haben wir das in Hessen gemacht? Wir haben eine Mobilfunkallianz gegründet, in der die Kommunen und die Unternehmen auch vertreten sind. Und in dieser Mobilfunkallianz haben wir die Eckwerte der Förderung abgestimmt. Und wir sind dann eben dazu gekommen, ähnlich wie die Bayern, die Kommunen zu fördern. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man die kleinen Kommunen da nicht überfordert. Und deshalb haben wir da eine Reihe von Maßnahmen auch eingeführt in dieser Mobilfunkförderrichtlinie, damit das nicht passiert. Wir fördern beispielsweise finanziell die Kommunen mit 90%, das ist ein sehr hoher Satz. Und die restlichen 10% finanzieren wir auch noch mit einem zinslosen Kredit. Dann fördern wir auch Beratungsleistungen und damit die Kommunen auch eine Anlaufstelle haben, wenn sie Hilfe brauchen, haben wir eigens eine Mobilfunkkompetenzstelle eingerichtet.
Herr Matzner, können Sie sich erklären, warum ausgerechnet der 5G-Ausbau auf so intensive Kritik stößt? Warum das sogar, wie aktuell in Großbritannien und Holland, in Gewalt mündet? Ich denke da an die Welle der Ablehnung, die ja gerade jetzt durch das Netz schwappt und auf der die Aktivisten reiten und behaupten, 5G sei ursächlich für die Corona-Epidemie verantwortlich. Was sagt man diesen Menschen?
Das ist natürlich eigentlich ein menschliches Phänomen. Wenn was Neues da ist, dann begegnet man da mit Unsicherheit, mit Ängsten. Und wichtig ist natürlich, dass man sich einmal dieser Diskussion stellt und die versucht zu versachlichen. Das geht aber nicht immer, weil wenn es zu emotional ist, dann kommt man mit den Diskussionen auch nicht mehr auf die Sachebene. Und da ist das Internet, macht das noch schwieriger. Weil der Bürger kann kaum unterscheiden, was ist eine wissenschaftlich fundierte Meinung, die vielleicht auch mit einer Studie hinterlegt ist, und was ist einfach nur wissenschaftliches Ergebnis und was ist nur eine Meinung eines selbsternannten Experten. Aber was sage ich den Leuten? Also wir sind ein Rechtsstaat und das sehen Sie jetzt auch an der Corona-Krise, wie wichtig dem Staat die Gesundheit der Menschen ist. Da werden ja sogar auch die Freiheitsrechte eingeschränkt. Und so ist es auch beim 5G-Rollout und beim Mobilfunk. Da gibt es gesetzliche Grundlagen. Das eine ist beispielsweise die Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Da sind ganz klare Grenzwerte für elektromagnetische Felder festgesetzt. Und diese Werte sind nicht nur festgesetzt, die werden auch ständig überwacht. An zahlreichen Standorten in Hessen werden Messungen durchgeführt. Und diese Messungen werden auch alle veröffentlicht. Die sind transparent im Internet einsehbar. Und in der Regel liegt die Höhe der Grenzwertausschöpfung momentan bei unter 1% der zulässigen Höchstwerte. Und wenn man dann das Bundesamt für Strahlenschutz fragt, dann sagen die, dass nach den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht nachgewiesen ist, dass es gesundheitliche Schäden gibt. Und das gilt eben auch für die jetzt versteigerten 5G-Frequenzen, weil die in ähnlichen Frequenzbändern liegen, in denen auch die Studien durchgeführt worden sind.
Ich habe mit Georg Matzner gesprochen, der als Referatsleiter im Hessischen Ministerium für digitale Strategie und Entwicklung für den Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur in Hessen zuständig ist. Die Corona-Krise schlägt auch beim Ausbau der Mobilfunknetze durch und verlangsamt den Fortschritt. Militante Mobilfunkgegner und Verschwörungstheoretiker, die vor allem das neue 5G-Netz für die Corona-Epidemie mitverantwortlich machen, wollen den Ausbau komplett verhindern und sie schrecken vor Gewalttaten nicht mehr zurück. In England und den Niederlanden brennen Sendetürme. Viele dieser Gegner sind mit Argumenten, mit objektiven Fakten kaum noch zu erreichen. Das haben wir in dieser Sendung gehört. Sie leben und agieren in Filterblasen im Netz. Die Szene setzt auf Fake News und Desinformation und Angstmache. Da gibt es viel Arbeit für die Politik, für das Bundesamt für Strahlenschutz und für Sicherheitsbehörden, wenn mobile Kommunikation zeitnah bestehen soll und natürlich auch muss. Denn auch das zeigt uns die Corona-Krise. Ohne mobile Kommunikation sähe die Welt in der Pandemie vermutlich noch viel schlechter aus. HR Info Netzwelt zum Netzausbau und 5G in der Corona-Krise. Der Podcast ist wie immer in der ARD Audiothek zu finden und überall da, wo es im Netz Podcasts gibt. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig und gesund.